Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Der Brand von Glarus hat St. Galler geleitet. Nach 150 Jahren gibt es neue Fakten zum grossen Feuer von dortmal. Der Politexperte wird zum Romanautor. Der Silvano Möckli ist unser Sonntagsgast. Und im Sport, die Ostschweizer Vereine verlieren und sie suchen das Positive in der Niederlage. Und das Wetter, morgen ist es nochmal schön und warm. Am Nachmittag bringen die Quellwolken Abwechslung am Himmel. Am Mikrofon Frenzi Haller. 150 Jahre nach dem verheerenden Brand von Glarus, wo die halbe Stadt verwüstet hat, wird das historische Ereignis wieder aktuell. Bis jetzt ist die Brandursache nie geklärt worden. Der Glarner Journalist und Autor Walter Hauser kommt in seinem neuen Buch aber zum Schluss, dass es Brandstiftung war, hier im Jahr 1861. Zwei Söldner im Dienst vom Vatikan aus dem St. Gallischen seien ziemlich sicher für den Brand verantwortlich. Das zeigen Dokumente, die bis jetzt niemand entdeckt hätte, sagt Walter Hauser.
Ja, also ich habe eine gesamte Auslegeordnung gemacht von diesen neuen Akten, die ich im Bundesarchiv und in Rom gefunden habe. Und vieles spricht dafür, dass es die beiden wirklich gewesen sind und die Amtspersonen vor Ort in Rom, die haben da die Überzeugung gekannt, das haben sie auch im Bundesrat dann geschrieben. Und darum ist es wichtig, dass ich die Akten jetzt auch öffentlich zeige.
Walter Hauser, sein Buch und der neue Aspekt zum Brand von Glarus, das ist auch Thema morgen bei uns im Regionaljournal. Und jetzt in die Gegenwart. Das Glarus hat es auch diese Woche entbrennt, und zwar bei Neffels, gestorben an zwei Orten im Wald. Zwei Leute haben Holz zusammen gesammelt und das auf einem Haufen angezündet. Das Feuer ist dann außer Kontrolle geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und einen grösseren Brand verhindern. Die Kantonspolizei vom Kanton Glarus empfiehlt, wie auch in anderen Kantonen, möglichst nicht außerhalb von Feuerstellen und nicht im Wald zu feuern. Im Kanton Graubünden ist es zurzeit sogar verboten, Feuer in der Natur rauszumachen. Die Feuerwehr hat dort ein paar Leute müssen darauf hinweisen und ihnen dann das Feuer gelöscht. Brennt hat es aber keine gegeben. Das Niederhäfenschwil im Kanton St. Gallen ist gestern Nachmittag Gülen in Brühebach gelaufen. Die Feuerwehr hat dann viel Wasser im Bach gelassen, um die Gülen zu verdünnen. Der Brühebach ist eins von zwei Aufzuchtgewässern für Bachforellen vom Kanton St. Gallen. Der kantonale Fischereiaufseher sagt, der Schaden sei gross, gestorben sind wahrscheinlich ein paar hundert Fische. Und jetzt noch ein Resultat aus der Super League. Im Spiel St. Gallen Xamax steht zurzeit 1:1. Und jetzt zu unserem Sonntagsgast. Heute ist es der Silvano Möckli. Er ist in einer Rorschacher Arbeiterfamilie aufgewachsen. Schon als junger Mann ist er für die SP in den Gemeinderat gewählt worden und später in den Kantonsrat. Heute lehrt der 61-jährige Politikwissenschaft an der Uni St. Gallen. Und als Politologe ist seine Meinung immer wieder gefragt von Medien. Jetzt hat der Silvano Möckli auch noch einen politischen Roman geschrieben. «Bissig Bundesrat» heisst er und handelt von einem, der Karriere bis in Bundesrat macht. Der Roland Wermelinger hat mit dem Silvano Möckli geredet.
Herr Möckli, wenn man so schaut im Internet, da findet man problemlos etwa 3000 Publikationen, Sachbücher, die Sie gemacht haben. Jetzt haben Sie einen Roman geschrieben. Was fällt Ihnen leichter, so eine wissenschaftliche Abhandlung oder so eine Geschichte aus dem Kopf?
Also die Geschichte aus dem Kopf, die ist mir leichter gefallen. Denn bei einer wissenschaftlichen Publikation hat es auch immer einen riesigen Apparat, man muss Fußnoten machen, Abbildungen, Tabellen, da konnte ich einfach drauf los schreiben. Und wenn jetzt einer im Nachhinein sagt, Sie haben möglich, das stimmt nicht, dann kann ich sagen, ja, das ist nur Fiktion. Geht bei einem wissenschaftlichen Werk natürlich nicht.
Und hat natürlich reale Politik, hat es trotzdem in dem Buch ganz viel auch drin. Es geht um Politik, das ist klar, es geht um den Carlo Bissig. Da wird Gemeinderat, dann wird der Kantonsrat, National- und Bundesrat wird er dann auch noch. Und Sie sind selber Gemeinderat gewesen von Rorschach. Dann sind Sie Kantonsrat geworden, Kantonsratspräsident. Wie viel, Silvano Möckli, steckt jetzt in dem Carlo Bissig?
Eigentlich nicht viel. Natürlich steckt meine Erfahrung und steckt meine Beobachtungen dahinter. Aber er spielt ja nicht jetzt im Kanton St. Gallen. Und der Carlo Bissig, das ist auch ein SVP-Vertreter, bin ich nicht gewesen. Aber was ich gemacht habe, schon, ich habe praktische Erfahrung zusammengeführt mit dem theoretischen Hintergrund, den ich habe. Insofern habe ich den sehr gelassen können durch die Institutionen laufen lassen, praktisch aus der Froschperspektive. Wenn ich wissenschaftlich schreibe, dann mache ich das aus der Vogelperspektive. Ich schaue sachlich darauf ab. Und da habe ich jetzt einfach eine Figur genommen, die, wie gesagt, nicht ich bin. Und mit dieser Figur laufe ich durch die Institutionen von der Gemeindesebene bis auf Bundesebene. Und ich führe den Carlo Bissiger dann auch noch auf Brüssel, auf Genf und dann auch noch auf Washington D.C.
Jetzt hake ich gleich noch ein bisschen weiter auf dem Thema um, wie viel Möckli ist bissig, wie viel bissig ist Möckli. Ich habe sie nämlich überführt, der Carlo Bissig. Im Buch punktet er im Kantonsrat, indem er eine elektronische Abstimmungsanlage durchsetzt. Oder? Und der Silvano Möckli, der hat ganz real im Kantonsrat vor etwa 7 Jahren, glaube ich, genau das Gleiche gemacht.
Ich muss sagen, ich habe es nicht allein gemacht, sondern ich habe es gemacht zusammen mit einer SVP-Vertreterin. Und natürlich habe ich das Beispiel genommen, wie man sich politisch profilieren kann. Ganz allgemein gehe ich auch sehr ein auf den Medienbetrieb. Also eine These ist, im Ratssaal für die Bevölkerung spielt sich noch da ab, wenn auch es sich auch widerspiegelt in den Medien. Insofern muss man sich dann im Ratsbetrieb auch so verhalten, dass das möglichst positives Abbild gibt. Aber das ist wahrscheinlich das einzige Beispiel, das sie gefunden haben, das ich auch selber gemacht habe. Außer vielleicht am Slow-Up Bodensee, dort muss ich sagen, habe ich auch mehrmals teilgenommen. Und dort nimmt ja der Bissig als erster Bundespräsident auch teil an dem Slow-Up Bodensee.
Und es geht dann aber ein bisschen auseinander, weil dann startet der Bissig durch in der Politik, er wandert durch die Institutionen. Der Möckli scheidet dann irgendwann aus der Politik aus und bewertet und beurteilt und kommentiert Politik als Wissenschaftler. Hätten Sie nicht selber, und wahrscheinlich sind Sie das jetzt viel gefragt worden, schon eben auch Lust gehabt, regierungsnational oder noch mehr rot zu werden?
Nun, selbstverständlich, wenn man mal angefangen hat auf kantonaler Ebene, dann fragt man sich, können es weitergehen. Auf der anderen Seite schildere ich im Buch auch, wie wichtig das Konstellationen sind, um überhaupt weiterzukommen. Und jetzt in meinem Fall, ich bin am mit Leidenschaft Politikwissenschaftler. Kantonsrat ist etwas, wo man gut noch nebenbei machen kann. Das ist vielleicht ein Monats Arbeitsaufwand. Aber wenn man Nationalrat ist, dann ist das mindestens ein Halbtagsjob, vielleicht sogar ein 70% Job. Und wenn ich jetzt ein Nationalrat wäre, dann hätte ich niemals so einen Roman wie der Bissig Bundesrat können schreiben.
Bissig Bundesrat, das ist ein Roman, es hat aber auch Zeug von einem Sachbuch drin. Es wird auch staatskundlich erklärt, ausformuliert, Gemeinde, Kantons, Bundespolitik genau beschrieben. Wie ist jetzt das? Haben Sie da jetzt bei diesen Teilen den einmal einfach nicht können aus Ihrer Haut raus, als Politwissenschaftler, oder ist die Verbindung eben, haben Sie das ganz bewusst gemacht?
Ja, das war eigentlich meine Idee gewesen von Anfang an. Ich habe ja schon ein paar Lehrbücher geschrieben, Sachbücher über das politische System von der Schweiz, da hat man ein gewisses Publikum, aber es gibt auch ein anderes, da kommt man nicht an mit einem Lehrbuch, und meine Idee ist eigentlich gewesen, ein bisschen breiteres Publikum zu finden und das in Form von einer Geschichte packen. Das ist auch ein Risiko, wenn ich zwischen Ihnen auch schildere, wie sieht eine Institution aus, wie laufen die Bundesratswahlen ab. Vielleicht ein oder andere Leser hätte lieber das weitergeht mit der Geschichte. Aber meines Wissens hat das noch niemand probiert in der Schweiz. Das Risiko bin ich jetzt gerne eingegangen und jetzt schaue ich mal, wie es ankommt. Wenn ich jetzt wieder mal einen Roman schreibe, dann hätte ich keine pädagogischen Ansprüche mehr, dann wäre es vielleicht eher ein Thriller.
Hat Thriller-Element 3, aber da verraten wir jetzt nicht zu viel. Es kommt dort ja dann plötzlich der amerikanische Geheimdienst auch ins Spiel. Und dann schaut der Carlo Bissig irgendwann, es gibt einen Sprung, er ist dann plötzlich 80 und schaut aufs Leben zurück. Und das ist dann für die Leser ein Blick eben in die Zukunft. Und da hat es ein paar interessante Sachen, die sie feststellen. Die Schweiz in ein paar Jahrzehnten immer noch nicht in der EU. Bundesräte, dass die abgewählt oder nicht mehr gewählt werden, ist dann nichts mehr speziell, das ist ganz normal. Und die SVP, ganz interessant, ist im Sinkflug, weil neue Rechtsparteien entstanden sind. Ich habe mindestens den Eindruck gehabt, das ist jetzt nicht so frei erfunden. So könnte es Ihrer Meinung nach dann aussehen.
Nun, die Zukunft kann natürlich niemand voraussehen. Wir können nur Szenarien entwickeln. Die SVP ist ganz klar unter anderem deshalb so gross geworden, weil sie alle Parteien auf der rechten Seite, die es immer gegeben hat, aufgesogen hat. Sobald das der Fall ist, dass wir wieder Rechtsparteien haben, eine kleine, Beispiel Mouvement Citoyen Genois oder auch Lega Petit Chinesi, wenn sich das gesamtschweizerisch ausbilden würde, dann würde natürlich die SVP 5-10% von ihrem Wähleranteil verlieren. Dann stellt sich für die SVP auch die Frage, was ist, wenn sie mal den Christoph Blocher nicht mehr haben. Es ist ein mögliches Szenario, aber zusätzlich kommt ein Werturteil dazu. Ich glaube, egal welche Partei das ist, es wäre für die Schweiz nicht gut, wenn jetzt eine Partei über 30% Wähleranteil hat. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass eine Partei über 30 Jahre lang hintereinander Wahlerfolg hat.
Was machen Sie zum Abschalten, einmal weg von Politik, Abstand vielleicht zu, von der Politik überkommen? Wollen Sie das überhaupt nicht oder geht das überhaupt?
Ja, selbstverständlich. Also das Lohab Bodensee weist schon darauf ein, Velofahren, dann auch wandern. Dann will ich meistens geistig arbeiten, am Wochenende tue ich auch sehr gerne kochen. Da sieht man, wie etwas entsteht und wie es wieder vergeht.
Schneller dann, als in der Politik.
Ja, dort ist manchmal auch schnell die Halbwertszeit sehr gering. Dann hat es noch ein kleines Gedicht drin. Auch da mache ich gerne gesellschaftliche Anlässe, kleine Gedichtvorträge. Also Politik ist sehr wichtig, aber selbstverständlich gibt es noch viele andere Sachen, die auch wichtig sind.
Im Herbst sind Wahlen. Man hat den Eindruck, ermöglicht Politologen, die werden von den Medien immer mehr entdeckt und auch gebraucht. Zu allem und jedem wird eine Einschätzung von einem Politologen abverlangt. Das ist ja eigentlich wie eine Industrie, die da entstanden ist in den letzten paar Jahren.
Ja, das ist richtig. Hat natürlich auch mit dem Medienbetrieb zu tun. Da braucht es Expertenmeinung. Und die Medienschaffenden haben auch gerne jetzt im Radio, wenn es eine andere Stimme hat oder in der Zeitung einen anderen Namen. Ich bin eigentlich sehr zurückhaltend mit Kommentaren. Und was ich gerne mache, wenn mir ein Journalist anruft, da und da war es vor 2 Stunden, dass ich Stellung nehme, ohne dass ich selber weitere Informationen einhole. Also ich gebe nur Stellungnahmen ab, wenn ich die Datenlage selber gecheckt habe. Und so eine Mikrowellenstellungnahme oder Instant-Stellungnahme, das ist nicht meine Sache.
Man hört, Sie sind selber Politbeobachter, viel von den Medien gefragt. Jetzt sagen Sie uns doch gleich ganz zum Schluss noch, obwohl Sie haben vorhin gesagt, Sie schauen nicht in die Zukunft, aber also, wer ist jetzt der Grosswahlsieger am 23. Oktober am Abend und wer die Grosswahlverliererin?
Die Tendenzen lassen sich natürlich schon ablesen aus den vorausgegangenen Kantonsratswahlen. Fukushima-Effekt gibt es auch, aber in der Schweiz war es nur ein geringer. Aber was sich bis jetzt abzeichnet über die vergangenen 4 Jahre, dass FDP und CVP werden verlieren. Also Achtung Vorstände, führen nicht alles auf den Fukushima-Effekt zu. Dann ein neues politisches Produkt, das ist auch noch eigenartig, das findet immer Käufer. Also BDP, GLP ist nicht mehr so neu. Die SP wird wahrscheinlich stagnieren oder sie müssen froh sein, wenn sie das könnte heben. Bei der SVP ist auch noch interessant, vor 4, 3,5 Jahren haben sie können eigentlich Themen setzen und die anderen müssen hinten anspringen. Jetzt haben sie auf einmal mit Fukushima Themenführerschaft verloren. Die Frage ist, gelingt denn das wieder bis zum Herbst? Aber bis dahin kann noch viel passieren. Denken wir noch daran, jetzt kommt die befürchtete grosse Zuwanderungswelle aus Nordafrika und dann hätte sofort wieder ein Wahlschlager mit den Ständeratskandidaturen, die sie angekündigt haben. Die Woche sind natürlich auch sehr gut positioniert, was die politische Themensetzung und Persönlichkeiten anbelangt, die sie im Vordergrund können schieben.
Das ist doch jetzt eine detaillierte Prognose und schauen wir dann, wie es rauskommt. Danke vielmals für das Gespräch, Silvano Möckli.
Dankeschön.
Der Politikwissenschaftler und Buchautor Silvano Möckli, sein Buch «Bissig Bundesrat» ist im Appenzeller Verlag rausgekommen. Das Gespräch können Sie im Internet nachlesen oder als Podcast abladen auf regionaljournal.ch. Es ist 10 vor 6, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz.
Sport regional.
Kellerduell. Der FC St. Gallen spielt gegen Xamax Neuchâtel. Und Kopfsache. Die Ostschweizer Sportvereine verlieren, aber sehen das Gute im Schlechten. Ein Blick in die Fußballstadien. Im Kellerduell spielt der FC St. Gallen die Heim gegen Xamax. Kurz vor Schluss steht es 1:1. Die weiteren Spiele von dieser Runde, IB Basel 3:3 und bei Zürich gegen GC steht es 0:0, überall also unentschieden. Es war resultatemässig kein Wochenende für den Ostschweizer Sport. Der HC Davos hat gestern im Eishockey-Playoff-Final die Heim gegen Kloten in der Overtime noch mit 3:4 verloren. Ein dramatisches Spiel, weil Davos einmal noch mit 3:1 vorne war. Das ärgert den HCD-Stürmer, den Yannick Steinmann.
Wir müssen einfach unser Spiel 60 Minuten spielen und nicht nach dem 3-1 auf den Hockey spielen und hier hineinstehen. Es geht nicht so, können wir nicht gewinnen in unser Spiel und für das sind wir bestraft worden.
Aber Davos kann immer noch Meister werden. Sie müssen einfach das nächste Spiel am Dienstag zu Kloten gewinnen. Im Schlechten findet man also auch etwas Gutes. Und das ist auch bei den anderen drei Verlierern von diesem Wochenende so. Der Thomas Zuberbühler.
Verliererin Nummer 1, das ist Kunstturnerin Julia Steigruber. Die erst 17-jährige Nachwuchshoffnung von Gossau im Kanton St. Gallen hat sich zwar als erste für das Sprungfinal an der Europameisterschaft Berlin qualifiziert, im Final ist sie aber gestürzt beim ersten von zwei Sprüngen. Ein Schock, sage das gewesen.
Ich weiß gar nicht gewusst, was ich denken soll. Es war einfach alles leer gewesen. Und dann haben wir relativ schnell wieder auf den zweiten Sprung konzentrieren.
Mit dem zweiten Sprung hat Julia Steigruber dann gleich noch auf den sechsten Schlussrang geschafft und ist am Schluss zufrieden gewesen.
Ich habe mega Freude, dass ich überhaupt zuerst mal ins Finale gekommen bin. Ich glaube, wenn mir da irgendjemand vor BM gesagt hat, dass ich mich sechst wird, hätte ich da ihm gar nicht geglaubt.
Und so ist für die Kunstturn-Nachwuchshoffnung Julia Steigruber aus einer Niederlage gleich noch ein Sieg geworden. Auf alle Fälle ein mentaler. Verlierer Nummer 2, das ist der Unihockey-Club Alligator Malanz. Im Playoff-Final gegen Wieler Ersigen haben die Malanzer gestern aufs dritte und entscheidende Spiel verloren und haben darum Titel 4 dem Gegner müssen überlassen. Der Malanzer Vereinspräsident Mathis Störi.
Im ersten Moment ist es klar, ist es eine Enttäuschung, und zwar wahrscheinlich nicht nur bei mir, sondern speziell bei der Mannschaft und dem ganzen Umfeld.
Aber auch die Malanzer Unihockeyaner können aus dieser Niederlage etwas Positives mitnehmen. Der Trainer hat nämlich auf dem Weg ins Finale einen Haufen junge Spieler eingesetzt.
Wo jetzt vor allem jetzt in der Playoff-Serie, Viertels bis ins Finale, recht viel Erfahrung haben können mitnehmen, wo sich, da bin ich überzeugt, das nächste Jahr auszeichnen wird.
Junge Spieler, die in dieser Saison haben können wichtige Erfahrungen sammeln, auch bei Alligator Malanz finden wir in der Niederlage also noch etwas Gutes. Der dritte Verlierer von dem Wochenende sind die Volleyballer von Neffels. Sie hätten gestern in der Finalserie gegen den Genfer Club Chenois den Sack können zumachen und den Titel mit heimnehmen. Neffels hat das Spiel aber knapp mit 2-3 Sätzen verloren. Der Rudi Gigli, Sportchef von Neffels.
Gelaufen ist es eigentlich sehr gut für beide Mannschaften. Es war ein ganz tolles Spiel von höherem Niveau. Und ich glaube, gestern hat der Glücklichere gewonnen am Schluss.
Weil jetzt beide Mannschaften je zwei Spiele gewonnen haben, kommt es am Samstag zu einer Finalissima. Und das ist das Gute an dieser Niederlage. Die Finalissima findet nämlich in Neffels statt. Ein Heimspiel also, was für Neffels so viel bedeutet wie verlieren, ist fast nicht möglich. Bis jetzt haben die Neffelser nämlich erst ein einziges Heimspiel verloren. Das aber ausgerechnet gegen den jetzigen Gegner Chenois.
Man kann also eine spannende Finalissima erwarten im Volleyball-Playoff-Final nächsten Samstag. Der Thomas Zuberbühler macht gerade weiter und fasst die restlichen Sportmeldungen vom Wochenende zusammen.
Im Unihockey-Playoff-Final der Frauen haben die Churerinnen nochmal verkürzen. Sie gewinnen das dritte Spiel gegen Winterthur mit 14-3. In der Finalserie liegen die Churerinnen damit nur noch mit 1-2 zurück. An der Sprint-Schweizer Meisterschaften im Orientierungslauf holt sich der Daniel Hubmann von Ischlecken im Kanton Thurgau den zweiten Platz. Handball in der Finalrunde der Frauen gewinnt Brühl St. Gallen klar mit 37-22 gegen Notwil und baut damit Tabellenführung aus. Die Brühlerinnen haben in dieser Saison erst ein einziges von 22 Spielen verloren. Und zum Schluss nochmal Fußball von unten nach oben. In der zweiten Liga Interregional gibt es zwischen Balzers und Rorschach ein 1-1 Unentschieden. Schaffhausen gewinnt gegen Batzenheit mit 4-2. Kreuzlingen verliert gegen Tös mit 2-4. Amriswil schlägt Chur mit 3-2. Diepoldzau gewinnt gegen Wengi mit 2-0. Und Wittnau fegt Altstetten gerade mit 5-1 vom Platz. Eine Liga höher in der ersten Liga gibt es einen 2-1-Sieg für Rapperswil gegen Cham. Der U21 vom FC St. Gallen verliert dafür zu Zürich mit 1-3. Der Tabellenzweite Brühl St. Gallen schlägt Winterthur mit 2-1. Eschenmauren gewinnt gegen Duggen mit 2-1. Eine Ohrfeige hat es für Gossau gegeben. Sie verlieren die Heim gerade mit 0-5 gegen Baden. Und nochmal eine Liga höher in der Challenge League schlägt Wiel Aarau mit 1-0.
Der Thomas Zuberbühler. Und noch ein aktuelles Resultat aus der Challenge League. Das Spiel Vaduz-Delemont endet 1-1 unentschieden. Es ist 3 vor 6. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende. Der sogenannte Brand von Glarus vor 150 Jahren haben zwei Männer aus dem Kanton St. Gallen auf dem Gewissen. Das schreibt der Walter Hauser, der Glarner Autor, in seinem neuen Buch. Und das belegen Dokumente aus dem Bundesarchiv und von Rom, die vorgekommen sind, schreibt er. Bis jetzt war nicht klar, was der grosse Brand damals ausgelöst hat, der die halbe Stadt verwüstet hat. Dieses Wochenende ist der Bericht zu den SVA-Affären im Kanton St. Gallen veröffentlicht worden. Vor rund zwei Jahren ist dem damaligen Direktor von der St. Galler Sozialversicherungsanstalt Vetterli-Wirtschaft vorgeworfen worden. Er ist später zurückgetreten. Im Bericht, wo die ganze Affäre durchleuchtet und wo jetzt fertig ist, geht es auch ums Verhältnis zwischen der sogenannten Verwaltungskommission und der zuständigen Regierungsrätin Katrin Hilber. Viele neue Fakten gibt es nicht in dem Bericht. Die Beteiligten, inklusive der Regierungsrätin Katrin Hilber, sagen, für sie sei der Fall damit abgeschlossen. Der Bericht kommt jetzt in den Kantonsrat. Jetzt zu den Wetteraussichten mit Christine Jutz von SF Meteo.
Der Abend ist recht warm, aber in der Nacht wird es kalt. Temperaturen sinken auf 3 bis 6 Grad. Im Engadin auf minus 3 bis plus 2 Grad. Am Ende geht es wieder mit viel Sonne weiter. Allerdings ziehen am Nachmittag dann Schleierwolken auf und über den Bergen gibt es Quellwolken. Morgen wird es wieder warm mit rund 14 Grad zu Arosa, 18 Grad zu Appenzell, 23 Grad zu Landquart und 26 Grad zu Roveredo. Auf den Dienstag tut es dann zu und es kommt regnen. Am Vormittag wird es zwischen dem Bodensee und dem Sarganserland nass, am Nachmittag dann auch in den anderen Regionen. Die Schneefallgrenze sinkt am Alpenorthang auf 1000 bis 1300 Meter ab. In der Nacht, auf dem Mittwoch, kann es dann sogar bis 700 Meter abschneien. Temperaturen am Dienstag bei rund 13 Grad, in Roveredo mit Nordföhn bis 20 Grad.
Christine Jutz. Das war das Regionaljournal Ostschweiz und das gibt es online unter regionaljournal.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich Franzi Haller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.